Da bin ich froh, dass unsere Osterfreude wasserdicht ist und nicht abhängig davon, ob die Knospen offen oder zu sind, sondern wir freuen uns und beginnen diesen Ostergottesdienst in der Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Er spricht, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich bin lebendig und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wir singen miteinander das Osterlied, gelobt sei Gott im höchsten Thron, 79, alle 6 Verse, 79. Wir wollen beten. Du, unser auferstandener Herr Jesus Christus, wir danken dir für deinen großen Sieg. Und es ist uns leid, dass wir immer wieder den Kopf hängen lassen vor der grausigen Macht des Todes. Und da soll dein Wort zu uns auch heute Morgen so sein, dass wir dir glauben und vertrauen können und getröstet werden und eine gewisse Zuversicht haben im Leben und im Sterben. Herr, du bist einst so geduldig und so freundlich deinen Jüngern nachgegangen und hast sie deiner Auferstehung gewiss gemacht. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch heute ansprichst. Und dass du uns in die Entscheidung rufst, dass wir ganz und von Herzen dir glauben. Und wir wollen alles, was uns bewegt, dir jetzt in der Stille sagen. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, dass wir leben dürfen, weil du lebst. Amen. lesen aus dem Matthäusevangelium den Bericht der Auferstehung Jesu, Matthäus 28, von Vers 1 bis Vers 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee, die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grabe mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Und jetzt singen wir das schöne Osterlied auf mein Herz mit Freuden. Nummer 86, den ersten Vers, und dann 3 und 4 und 6. 86, 1 und dann 3 und 4 und 6.
Thank you.
dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10, steht unser Predigttext. Paulus erklärt hier noch einmal seinem jungen Mitarbeiter Timotheus den Auftrag, den Dienst, den wir haben. 2. Timotheus 1, Vers 10. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Es gibt unbekannte Orte, die plötzlich große Geschichte machen. Die Plätze an sich, die müsste man einfach als nicht besonders wichtig oder bedeutsam einstufen. Aber jeder kennt dann plötzlich den Namen und sagt, ja, ich weiß, was damit zusammenhängt. Camp David, Sie waren noch nie dort, aber Sie wissen, da ist Geschichte gemacht worden. Oder Cape Canaveral, weiß jedes Kind, ach, da wird Geschichte gemacht. Oder Hiroshima und Nagasaki, an und für sich keine bedeutsamen Plätze, aber die Auswirkungen, die sind bedeutsam. Ich muss immer dran denken, wenn ich in Stuttgart am Geburtshaus von Hegel vorbeigehe, dieses schlichte Haus. Und dieser Philosoph Hegel, der hat das Denken so vieler geistreicher Leute bestimmt. Ohne Hegel gäbe es wahrscheinlich gar keinen Kommunismus. Die ganze Welt verändert. Oder in Cannstatt, ich weiß gar nicht, wo das genau war, wo Daimler in einem Gartenhäuschen seinen ersten Motor und sein erstes Auto gebastelt hat. Der Platz ist gar nicht so wichtig. Aber die Auswirkungen, das hat auch unsere Welt total verändert. Und jeder weiß, was das bedeutet hat. Aus dem kleinen Geschehen ist eine weltweite Bedeutung hervorgegangen. Es könnte ja sein, dass bei Ihnen immer wieder die Osterberichte Schwierigkeiten bereiten. Und es geht Ihnen ganz ähnlich wie diesen Frauen, die ans Grab getreten sind. Und die waren zuerst ratlos und überrumpelt. Und als sie dann den Jüngern erzählt haben, was sie gesehen haben, da hielten die das für Märchen und konnten gar nicht glauben und sie zweifelten. Wenn man den Platz ansieht, das Geschehen an Ostern, da verstehe ich, dass viele sagen, ja, aber ich habe ja lauter Fragen, das begreife ich gar nicht. Dieses Geschehen soll Auswirkungen für mich haben. Wie war denn das damals bei diesen Frauen und bei den Jüngern? Sie wurden überführt, als sie selbst vor dem auferstandenen Jesus standen. Da wurden die Jünger froh, da sie den Herrn sahen. Und auf einmal haben sie begriffen, das hat Auswirkungen. Jesus lebt. Das ist ja so gewaltig. Er hat die Macht des Todes zerbrochen. Oder mit den Worten, wie es Paulus dann dem Timotheus noch einmal erklärt, Jesus Christus hat den Tod endgültig entmachtet und hat das Leben ans Licht gebracht. Das ist eine Wende, die alles total neu macht und umändert. Darüber möchte ich heute zu Ihnen reden. Zuerst einmal, jetzt sollen wir richtig leben, richtig leben. Viele Menschen, die können es nicht verstehen, dass wir den Anspruch erheben, man lebt nur richtig mit Jesus, dem Auferstandenen. Die sagen also im Gegenteil, ich möchte mich von Jesus loslösen. Bei Jesus fühle ich mich eingeengt. Sie kennen doch auch viele Menschen, die das so sagen. Bei Jesus, da wird mir doch die Lebensfreude genommen. Da werde ich zusammengedrückt, da bin ich gehemmt, da darf ich mich doch gar nicht entwickeln. Da fehlt mir doch das Beste vom Leben. Ich will noch etwas vom Leben haben. Vielleicht sagen die Leute, später mal. Da will ich auch mit Jesus leben. Aber jetzt möchte ich zuerst noch mal ohne Jesus das Leben in vollen Zügen auskosten. Ohne Jesus leben. Die Bibel sagt, das ist nicht Leben. Weil unser irdisches Leben vom ersten Tag von der Geburt an im Schatten des Todes gelebt wird. Wir können den Tod vergessen und verdrängen und auf die Seite schieben. Der Tod herrscht. Und selbst wenn man nie davon redet, ist interessant, man darf heute unter Menschen freizügig alle Tabuthemen aufgreifen, aber der Tod darf man nicht mehr erwähnen. Der Tod ist ausgeklammert aus unserem Denken, aber beherrscht uns. Und er treibt uns auch in viel ausgelassener Lebensfreude, dass wir sagen, ich möchte doch noch was vom Leben haben. Ja, hast du es noch nicht gefunden? Nein, ich suche das Leben, sagen dann viele heute. Ich suche doch das Leben, ja wo denn? Ich hoffe, dass ich es finde. Und man sucht es bis ins hohe Alter. Und was ist das Leben? Und da setzen die Zeugen der Auferstehung ein und sagen, in ihm ist das Leben, in ihm war das Leben, das ewig ist. Sie kennen doch die Worte, wie das überall immer wieder durchklingt. Da ist das Leben, wie Jesus den Menschen zuruft, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. In den letzten Tagen, wo ich mir Gedanken gemacht habe über die Osterpredigt, da habe ich immer wieder in der Stadt diese Frau gesehen, die da diese Sprudelflasche Ensinger Mineralwasser hat. Da ist Durst nach Leben drunter, Durst nach Leben. Aber wo ist das Leben, das uns erfüllt? Jesus will es uns streitig machen und sagt, Leben erst richtig mit dem Auferstandenen. Darf ich Ihnen ganz einfach erklären. Wie wollen Sie leben ohne den Auferstandenen? Beim Apostel Paulus gab es eine Situation, wahrscheinlich war es in der Stadt Ephesus, da heißt es, so schreibt er später in einem Brief nieder, da bin ich am Leben verzagt. Wir hatten schon beschlossen, dass wir sterben müssen. Und sagt er, diese Not damals, die habe ich nur bewältigen können, indem ich auf einmal begriffen habe, dass ich mein Vertrauen nicht auf mich selber setze, sondern auf den Gott, der Tote lebendig macht. Das ist Leben. In ausweglosen Situationen voller Zuversicht sein. Ja, wie wollen Sie denn Ihre Sorgenlasten bewältigen? Ich kann das nicht verstehen, wie Menschen ohne den auferstandenen Jesus leben wollen. Wie wollen Sie denn Ihre Nöte bewältigen, Ihre Existenznöte, Ihre Ängste? Wie wollen Sie denn das bewältigen, wenn Druck von Menschen auf Ihnen liegt? Und was ist das groß, wenn man dann sagen kann, ich lege alles auf Jesus. Und schon am Morgen des Tages, ich nehme mir Zeit in der Stille und freue mich, dass Jesus heute alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und ich lege meine Lebensgeschicke in seine Hand. Und das, was ich nicht lösen kann, das darf ich Jesus ganz schlicht nennen. Leben nur mit dem auferstandenen Jesus. Da werden plötzlich, ja, verschlossene Türen aufgebrochen. Da gibt es Hoffnung und Zuversicht, Mut. In meinem Leben spielt es noch eine wichtige Rolle, dass ich oft an mir selber verzage. Kennen Sie das? Ich halte nichts mehr von diesen Worten, dass einer sagt, du musst nur dir mehr zutrauen. Ich habe das oft probiert, das geht nicht. Es gibt ja Stunden der Enttäuschung, wo wir sagen, du hast wieder gar nicht das fertiggebracht, was du dir so schön als Ziel gesetzt hast. Und dann darf ich mein Vertrauen auf den auferstandenen Jesus setzen, der in mir wirken will, der meinen müden, schwachen Leib und meinen schwachen Willen erfüllt, der aus meinem Leben etwas machen will zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus hat gesagt, das heißt sein ganzes Leben, sein Glauben. Ich möchte immer mehr ihn, den Auferstandenen, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wie wollen Sie anders leben? Menschen, die nur auf sich bauen können, sind arm dran. im Schatten des Todes. Ich darf mein Vertrauen auf den Auferstandenen setzen. Und dann ist das noch groß. Alle Zeugen der Auferstehung Jesu haben ja übereinstimmend berichtet, dass die Erscheinungen des Auferstandenen für sie so waren, dass sie es mit ihren ganzen Erfahrungsbegriffen nicht beschreiben konnten. Jesus war viel größer, als wir in den Grenzen unserer Welt beschreiben können. Das sagt etwa der Johannes in seiner Offenbarung: Ich drehte mich um und was sieht er? Da war einer, wie eines Menschen Sohn, wie der Weltenrichter. Und seine Füße waren wie Erz in der Feuerglut. Und die Stimme war wie das Rauschen eines gewaltigen Stromes. Und sein Angesicht war wie die Sonne in ihrer Macht. Das sind alles Bilder, die ja nur beispielhaft sind. Wie und gar nicht richtig ausgedrückt. Und da will der Johannes uns sagen, Jesus ist viel größer, als wir verstehen können, mit ihrem Glauben und mit ihrem Denken. Ja, ich fürchte, sie haben noch gar nie sich richtig Gedanken gemacht über Jesus, den Herrn und seine Königsherrschaft, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Wir müssen eigentlich nie verzweifeln, nie den Mut sinken lassen, nie mehr traurig sein. Dieser Jesus herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was sind da meine kleinen Tagessorgen im Licht der Auferstehung Jesu? Ganz ähnlich war es bei Paulus, Saulus von Tarsus, als er auf dem Weg nach Damaskus war und plötzlich umleuchtete ihn ein Licht. Er war ja ein sattelfester Theologe, aber das hat ihn vom Gaul runtergeworfen. Und dann lag er da und auf einmal ist er blind und sieht nicht mehr, bis er entdeckt, das Größte, was in dieser Welt gefunden werden kann, ist der auferstandene Jesus, dem er nur noch dienen will. Und das ging dann bei ihm so weit, dass es für den Paulus keine Traurigkeit gab, keine dunkle Wegstrecke, wie schwierig das auch war, wenn er in Haft war oder wenn schwere Schläge ihn ereilten. Selbst in seiner Krankheitsnot hat er sich an der Macht des Auferstandenen gefreut. Er hat Niederlagen ertragen können, weil er wusste, Jesus lebt doch und er geht mir voran. Es war bei der ersten Christengemeinde eine gewaltige Bewegung, eine Lebensbewegung. Einer hat es dem anderen weitererzählt, den Nachbarn, den Arbeitskollegen, junge Leute haben es ihren Kumpels erzählt, Jesus lebt. Und das ging in einer ungeheuren Bewegung so schnell weiter, dass wir schon 30 Jahre nach dem Tod Jesu den mächtigen römischen Kaiser in Rom zittern sehen. Der Nero lässt die ersten Christen verbrennen als Fackeln bei seiner Gartenparty, weil er Angst hat vor dem Jesusbekenntnis. Die Christen, die da sagen, er ist der Kyrios, der Weltenherrscher. Der römische Kaiser sagt, das möchte ich nimmer hören. Und alle Bürger seines Reiches müssen vor die Standbilder treten und sagen, nein, der Kaiser in Rom ist der göttliche Herrscher. Wir Christen wollen das bekennen. Er ist der Herr. Und jetzt wollen wir das in allen unseren ganz alltäglichen Sorgen und Nöten und Schwierigkeiten ganz neu einüben. Jesus ist der auferstandene Herr. Ich darf an ihn glauben. Ich möchte mit ihm leben, wie denn sonst? Ein zweiter Punkt, der Tod ist ausgehebelt. Wir sehen natürlich immer noch, wie der Tod so wütet. Und er macht uns ja auch so viel Kummer. Wenn wir um uns her sehen, Menschen sterben, ungefragt, ob wir mit einig sein können. Nein, er kommt immer zu früh. Und es gibt kein Mittel gegen den Tod. Selbst der beste Arzt, der berühmteste Wunderheiler und die bestausgerüstete Klinik können den Tod nicht überwinden. Die gelehrtesten Wissenschaftler können den Tod nicht überwinden. Die reichsten Leute, sie können sich vielleicht im Leben mehr leisten als sie, aber sie können nichts tun. Und wenn sie Milliarden zahlen, um ihr Leben nur zu verlängern, den Tod überwinden kann keiner. Er herrscht. Unsere ganze Technik kann den Tod vielleicht noch ein bisschen hinausschieben, aber kann den Tod nicht überwinden. Vor dem Tod kapitulieren wir alle und er hat seine Macht über uns und nicht bloß in der Sterbestunde. Ich habe es vorhin schon einmal versucht zu zeigen, wie jeder Tag unseres Lebens von der Angst vor dem Tod beherrscht ist. Schon die Wartezimmer bei den Kinderärzten sind voll von der Angst vor dem Tod. Hoffentlich ist nichts Schlimmes für mein Kind. Die Angst, auch wenn wir nie drüber reden, die Angst vor dem Tod beherrscht uns. Im Hebräerbrief heißt es, wir mussten in der Furcht vor dem Tod das ganze Leben über Sklaven sein. Wir waren immer gejagt, aus der Todesangst heraus so zu handeln, wie es uns gerade kam. Und wir haben Angst gehabt, das könnte das Leben vorbei sein, bevor wir es überhaupt gefunden haben. Und überall wütet der Tod. Es ist wie ein Schock in unserer modernen Medizin, dass plötzlich wieder neue Krankheiten kommen, gegen die wir alle so machtlos sind. Kaum ist Pocken besiegt, dann ist AIDS plötzlich da. Die Krankheiten sind ja immer die Vorboten des Todes. Aber jetzt steht in unserem Wort, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Er hat dem Tod die Macht genommen. An dem müssen wir jetzt nochmal bleiben. Der Tod ist ausgehebelt, obwohl er doch noch bei uns so wüten darf. Darf ich mal wieder zurückgehen zur ersten urchristlichen Gemeinde. Da gab es ja auch noch Sterben. Der Stephanus wurde grausam hingerichtet in der Steinigung. Und in seinem Sterben merken plötzlich die Umstehenden, der geht im Frieden heim. Das ist was Merkwürdiges um das Sterben glaubender Menschen, die in die Hände Jesu fallen. Und Jakobus stirbt und es gab für die Menschen gar keine Erregung damals. Sie nahmen das ganz selbstverständlich hin. Ja, was geschieht denn da? Es gibt zweierlei Sterben. Und das hängt daran, dass der Tod ja seine ganze Macht über uns hat, dass er als Rächer kommt. Dass er all das einkassiert, was unser Leben wert ist. Er holt uns ins Gericht Gottes. Er kommt als der Rächer unserer Schuld. Ich weiß nicht, warum viele sich das so leicht machen können mit dem Sterben. Da kursieren ja ganz viele primitive Sprüche. Mit dem Sterben, das ist nicht so schlimm und jetzt geht's der Oma besser. Wer weiß das? Und das ist eine Erlösung für sie gewesen. Woher wissen Sie das, dass im Reich des Todes nicht noch einmal Ihre ganzen Ängste mit Ihnen gehen, Ihre Verlassenheit, die Einsamkeit? Sie wollen doch noch in der Sterbestunde auch noch die Hand eines lieben Menschen fassen. Woher wissen Sie denn, dass Sie nicht in furchtbarer Einsamkeit sind nach dem Tod? All das, was die Bibel sagt, ist wirklich so, dass es ein Grauen gibt des Todes, getrennt sein von Gott, ein Leiden ohne Ende. Das macht ja den Tod so schwer und wir haben ja ein Empfinden davon. Deshalb fürchten wir unseren Tod so sehr. Und die einzige Hoffnung, die ich kenne im Tod, ist doch der auferstandene Jesus, der mich im Sterben halten kann, der mich tröstet und der mich festhalten kann, dass nichts mich aus seiner Hand reißt. Das ist das Einzige, was mein Trost ist. Aber jetzt nochmal, warum heißt denn hier, er hat dem Tod die Macht genommen? Das Siegeszeichen gegen den Tod ist ja nicht die Auferstehung, sondern das Kreuz Jesu. Er hat für mich alles getragen. Mein Leben ist versöhnt mit Gott. Der Tod hat nichts mehr zu rächen. Durch den Tod Jesu ist alles gut geworden. Das ist die große Hoffnung der Christen. Jetzt darf ich einfach heimgehen. Habe ich Ihnen mal erzählt, wie das bei den gläubigen Engländern heißt. Die sagen bloß, he went with the Lord. Er ging mit dem Herrn, wenn einer stirbt. Oder wenn Sie es ganz feierlich sagen wollen, sagen Sie, he was promoted to glory. Er wurde zur Herrlichkeit befördert.
Da ist plötzlich der Tod mit seinem ganzen Grauen umfunktioniert, weil ich auch noch mitten im Sterben sagen kann, nein, nicht im Tod, sondern zum Leben, in die Hände Jesu will ich fallen. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Eine große Hoffnung, der Tod kann mich nicht mehr treffen. Ich will nicht mehr an ihm stehen bleiben. Viele von Ihnen werden heute an diesem Ostertag auch wieder zu den Gräbern gehen, ihrer Lieben. Und dann bleiben sie nicht mit ihrem Blick hängen an dem Grabeshügel, sondern dürfen sie wissen, ich darf meine Lieben in die Hände Jesu befehlen. Und ich möchte heute schon jeden Tag in der Gegenwart des auferstandenen Jesus leben. Jetzt möchte ich noch einen dritten Punkt anhängen. An Ihnen liegt es nun, an Ihnen liegt es nun. Hier, wenn ich dieses Wort noch einmal lese. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Ja, was hat das jetzt plötzlich damit zu tun? Ich gehe immer etwas ungern in unsere Feierhallen auf dem Friedhof. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht verstehe ich auch zu wenig Kunst. Die leicht geschürzten Damen, die oft dort in den Krematorien abgebildet sind, trösten mich im Angesicht des Todes meist nicht. Weiß auch nicht, ob es die Ausgeburt der höchsten Kunst gerade ist, die feierliche Stille dort. Die Orgeln scheinen auch nicht so schön zu klingen, wie sie sonst klingen. Mich bedrückt das immer. Wir haben in unserer Familie den Brauch, dass wir unsere Toten immer so beerdigt haben, dass wir nie vorher in eine Feierhalle gegangen sind. Mich beelendet das immer. Aber wir stehen ziemlich allein da, wir gehen immer gleich zum Grab. Und dort noch ein Wort. Manche sagen, das könnte man nicht abstehen, aber auf dem Fangelsbach-Friedhof haben wir es bis jetzt auch immer fertig gebracht. Da gibt es überhaupt keine Sitzgelegenheit. Ich finde das viel schöner, den Vorgang, einen Menschen ins Grab zu legen und dann nicht diese andachtsvolle Stille, diese Unnatürlichkeit dieser merkwürdigen Räume, die dort gebaut worden sind. Aber wenn man dann dort steht und das ganze Grauen empfindet, mir geht's dann immer wieder so, wenn man da wie hineingestellt ist in diese Hallen und dann diese dämmerige Dunkelheit da ist und dann ist der Sarg aufgebahrt. Massiver könnte man es ja den Angehörigen gar nicht mehr zumuten, die müssen noch in die erste Reihe davor sitzen. Und dann sagen sie das Evangelium. Und auf einmal merken sie, jetzt ist dem Tod die Macht genommen. Auf einmal graust mich der Tod gar nicht mehr. Verstehen Sie? Jetzt ist auf einmal dem Tod die Macht weggenommen. In dem Augenblick, wo wir das Evangelium vom auferstandenen Jesus sagen. Auf einmal ist das Thema anders. Bisher hat der Tod alles bestimmt, jetzt bestimmt der auferstandene Jesus alles. Darauf macht ja Paulus den Timotheus aufmerksam. Wir haben mit dem Evangelium das in der Hand, das in diese Welt des Todes, des Trauerns, Hoffnungslosigkeit, das Leben hineindringt. Was ist das, wenn heute junge Leute, die keinen Mut mehr zum Leben haben, plötzlich den auferstandenen Jesus entdecken? Wenn Süchtige frei werden? Was ist das, wenn plötzlich eine zerstrittene Ehe geheilt wird, wenn ein Mensch vom Weg der Sünde umkehrt und das Leben ergreift? Ich sage es Ihnen gerne noch mal im Angesicht des Todes, da wird es am meisten klar, wie ich junger Vikar war in Tuttlingen, da war so ein feiner katholischer Chefarzt, ich habe es Ihnen, glaube ich, schon öfter erzählt, und der hat das getan, was seitdem nie mehr ein Arzt in einem Krankenhaus tat. Er hat, wenn er mich sah, gesagt, kommen Sie mal her, da drüben im Zimmer, so und so viel, da sind Sie jetzt dran. War wunderschön gesagt, da sind Sie jetzt dran. Sie müssen dort das Evangelium sagen. Wir wollen nicht zum Sterben helfen. Wir wollen, dass Menschen das Sterben überwinden und das Leben ergreifen, das Leben ohne Ende, das gar nicht mehr aufhört, wo der Tod gar kein Einschnitt mehr ist, der besondere Bedeutung hat. Dass das jetzt ergriffen wird, und gefunden wird. In unserer Welt begegnen wir an vielen Stellen der Macht des Todes, der Traurigkeit. Es war für mich in der vergangenen Karwoche ein ganz großes Erlebnis, als Walter Tlach den Boschidach Igov mitbrachte aus Sumen in Bulgarien. Und ich kann das nie vergessen, wo meine Frau und ich damals diesen alten Prediger Popov in Sumen besucht haben. So was Armseliges, die Kleider nur an die Wand gehängt, weil er keinen Schrank hatte. Und im Gottesdienst saßen ein paar alte Frauen. Aber wenn man mit dem Popov sprach, mit diesem Prediger, Methodistenprediger, dann leuchteten seine Augen und sagt, es vergeht alles mit dem Kommunismus. Ich habe gedacht, armer Mann, der Kommunismus, der sitzt fest bis zum Antichristen, nicht? Den kriegen wir gar nicht mehr weg. Er sagte, nein, da wird Erweckung kommen und ich wirke heute fröhlich. Als man ihn vor 2 Jahren beerdigt hat, da haben sie am Grab gerühmt, er hatte eine aufrechte Gestalt. Weil er vor Gott kniete, brauchte er sich nicht zu beugen vor den Mächtigen dieser Welt. Wir wollen uns gar nicht beugen vor den Menschen, vor den Todeszeichen, vor der Krankheit, vor den aufregenden Schreckensnachrichten. Wir sind solche, die vor dem Auferstandenen stehen, vor Jesus, und die fröhlich ihren Weg gehen und die die Aufgabe haben, das Evangelium hineinzurufen in eine Todeswelt. Und Menschen einzuladen und zu sagen, ergreift doch das Leben, das einzig lohnende Leben. Wie wollt ihr ohne Jesus leben? Wer Jesus verwirft, muss zusehen, wie er mit seinem Leben fertig wird und wofür er lebt. Ich kenne keine Hoffnung, die dem Leben einen Wert geben würde, als Jesus, der auferstandene Herr, der meinen Tod besiegt. Leben Sie für Geld? Leben Sie für Ehre? Leben Sie für Ihre Familie? Ist das Ihr Lebensziel? Vergeht. Hat keinen Bestand. Und bleibt nicht. In den letzten Tagen hat uns ein evangelischer Bischof aus dem Südsudan erzählt, wo gerade auch so ein schreckliches Morden geschieht. Es sind die Soldaten des islamischen Regimes von Khartoum, unterstützt durch 18.000 Freiheitskämpfer der Ayatollahs aus dem Iran, die furchtbar wüten. Und wie dieser evangelische Bischof erzählt hat, war das so erschütternd, wie er sagt, all die Familien sind gekennzeichnet durch die vielen Morde in ihrer eigenen Familie, wie viele Verwundete, Verletzte in den Familien da sind. Der Stuttgarter Zeitung stand ja vor ein paar Tagen, 3 Millionen Menschen sind dort jetzt vom Hungertod bedroht, in diesem Kriegsgebiet des Südsudan. Aber dann leuchten plötzlich die Augen des Bischofs und sagt, jetzt muss ich es euch erzählen. Unsere Kirchen sind überfüllt wie noch nie. Und was wir brauchen, nicht bloß Lebensmittel, jetzt brauchen wir Bibeln. Ihr könnt euch den Bibelhunger in unserem Land gar nicht vorstellen. Was ist das? Die Marxisten haben gespottet und sagt, dann ist das ja nur eine Vertröstung der Menschen, wenn man ihnen das Evangelium bringt. Die verstehen das nicht. Sondern das Einzige, was hier plötzlich von Wert ist, sind immer die materiellen Güter. Wenn mein Leben zerbricht, und viele von Ihnen haben das erlebt, in Kriegsgefangenschaft und im Bombenhagel der Luftangriffe und in Todesstunden, in Todesangst, in schwerer Krankheit, und sie gemerkt, das war's für mich, das Wort des Evangeliums. Wenn mir es einer zugerufen hat, Jesus ist bei dir, der lässt dich nicht los. Jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie ein Bote des auferstandenen Jesus werden, ob Sie selber ergriffen haben für sich und sagen, ja, Jesus lebt in mir, der Auferstandene, der soll mich regieren, seiner Kraft will ich mich ausliefern und ich will hingehen, in einer Welt, die im Schatten des Todes steht, wo viele Menschen seufzen und den Kopf hängen lassen und mutlos da hocken und immer weiter können, denen will ich zurufen, Jesus lebt, er ist auferstanden. Jeder Tag des Lebens ist schade, den man ohne den Auferstandenen Jesus lebt. Und der Tod ist nicht mehr das Thema. Es lohnt nicht mehr, nicht einmal mehr, viel Worte von ihm zu machen. Wir reden nur noch vom Leben. Amen. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? 89, die Vers 1, 5 und 6. 89. Wir wollen beten. Du, unser auferstandener Herr, wir freuen uns über deinen Sieg, dass du den Tod entmachtet hast. Und wir danken dir, dass du am Kreuz die Versöhnung für uns bewirkt hast. Das gibt uns Mut und Hoffnung und gewisse Zuversicht. Vergib uns, wo wir immer wieder vom Tod uns schrecken lassen, wo wir selber auch bestimmt sind von der Angst vor der Kürze unseres Lebens, wo wir so viel über Krankheitsnöte reden, statt auf dich zu schauen und dir zu danken, dass du uns das Leben ohne Ende gibst, dass du uns selbst aus dem Tode lösen wirst, und dass wir in deine Hände fallen dürfen, dann, wenn unser Leben hier zur Neige geht. Wir wollen dich an diesem Tag auch bitten, für alle Trauernden, dass du ihnen ganz besonders nahe kommst. Und du kannst es wirken durch deinen Heiligen Geist, dass sie dein Evangelium so hören, dass sie mit einstimmen in den Osterjubel und fröhlich all diese Lieder mitsingen von deinem Sieg, von deinem Leben, das du uns neu schenkst. Lieber Herr, wir wollen dich bitten für diese Welt im Schatten des Todes, wo so viel gelitten wird, wo so viel Hoffnungslosigkeit ist. Herr, da setze uns zum Segen, geh mit uns, wenn wir anderen von dir das weitersagen wollen. Von deiner Auferstehung, wenn wir an die Krankenbetten treten, wenn wir Trauerbriefe schreiben, wenn wir mit Freunden über dich reden und über das Evangelium, dass wir Zeugen deiner Auferstehung sind. Und dann wollen wir immer mehr von deiner Auferstehungskraft auch erlangen, dass wir im eigenen Leben dir immer ähnlicher werden. Herr, du kannst in uns alles Dunkle und Ungöttliche besiegen und uns zu neuen Menschen machen. Darum bitten wir dich. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wollen noch singen? Christ ist erstanden. 75. Morgen Gottesdienst um 9.30 Uhr, nur um 9.30 Uhr, dazu will ich Sie einladen. Wir haben dann am Dienstag kein Bibeltraining. Immer wenn am Montag Gottesdienst war, am Dienstag kein Bibeltraining. In der Zeitung gestern wurde ich daran erinnert, 25 Jahre her, nach den großen APO-Unruhen, im Jahre 1968, wenn man das noch einmal sich vorüberziehen ließ, was das auch für Wirren in der Kirche waren, mit dem Jahr 1968 ist ja ganz stark das eingedrungen in die Kirche, die totale Politisierung des Evangeliums. Es ist ja weithin nicht mehr aus den Kirchen hinausgebracht worden seit diesem Jahr 1968. Es war damals auch der Anfang des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. Was sind wir dankbar, was in diesen Jahren dort geleistet wurde durch das Albrecht-Bengel-Haus, biblische Theologie in der Mitte, der auferstandene Jesus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Zeugnis für unsere Gemeinden. Wir sind sehr dankbar für diese Arbeiten. Wir wollen heute unser Opfer dafür geben und wollen auch im Gebet Gott bitten, dass er das wundervoll bringt, dass unsere jungen Theologen in der Schrift gegründet sind und in der Freude des Auferstandenen ihn bezeugen können. Getauft werden heute im Taufgottesdienst um 11.45 Uhr Axel Seid aus der Wernhaltenstraße 68 und Lea Wahl aus der Dobelklinge 9. Und getraut werden am Mittwoch, kommenden Mittwoch um 14 Uhr, Hans-Joachim Rauer, Lehrer aus Stuttgart 70 und Friedel Gloge, geborene Schmidt aus Herbrechtingen. Der Herr Rauer ist ein treues Gemeindeglied bei uns gewesen. Nach dem Tode seiner Frau freuen wir uns, dass Gott ihn noch einmal so geführt hat. Und wir wünschen auch Ihnen nun, auch in der Zeit des Ruhestandes, den Segen Gottes, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringen könne. Wir wollen nun um den Segen unseres Herrn bitten, der mit ihnen geht und der seine Hand auf sie legt und sie segnet. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.